Jasmin, jetzt ist schon 9 Uhr und du schläfst immer noch nicht.
Ja, ohne die Mila kann ich nicht schlafen.
Aber gestern hast du es ja dann auch geschafft. Okay, erst um 10 Uhr. Aber hast du es geschafft und du hast doch nachher gut geschlafen. Probier es doch wieder.
Vielleicht träume ich ja von der Mila. Ich probiere es.
Ja, und vielleicht kommt sie auch wieder führen. Wir haben ja immerhin alles probiert. Vorgestern sind wir extra nochmal alles zurückgelaufen bis ins Bruderhaus und haben geschaut, ob irgendwo das Büsi rumliegt. Leider nicht. Dann sind wir doch gestern aufs Fundbüro. Und es kann ja sein, dass jemand sie noch gefunden hat, aber noch nicht aufs Fundbüro gebracht hat. Wir haben ja darum extra unsere Adresse und Telefonnummer hinterlassen. Also, wir hoffen jetzt ganz fest, dass sie gleich führen kommt. Also probiert zu schlafen und träum doch von ihr. Uff, endlich. Ja, Andrea? Ja, es tut mir leid. Ich weiss, ich bin viel zu spät. Wir haben vorher abgemacht zum Telefonieren. Aber weisst, die Jasmin hat vorgestern ihre Mila verloren. Weisst du, das Büsi? Ja, das, was du ihr geschenkt hast. Auf Taufe. Ja. Und sie kann einfach nicht schlafen ohne das Büsi. Das muss überall hin mit. Wahrscheinlich haben wir sie im Bruderhaus verloren. Ah, meinst du? Du kannst noch mal so eine. Oh! Oh ja, gern! Oh! Und dann bringst du sie noch? Ja, gern. Leihst sie in den Briefkasten? Ah, ja, das ist meine Rettung. Dann können wir endlich wieder bezeiten schlafen. Also, dann kann Jasmin endlich bezeiten schlafen und ich habe Feierabend. Hey, danke vielmals, Andrea. Oh ja, das ist so nicht. Aber eben, eigentlich haben wir ja noch besprechen wegen dem Sonntag. Mhm. Das ist eine gute Idee, das machen wir so. Hey, danke. Ciao. Super. Jasmin, guten Morgen. Guten Morgen, Jasmin. Du, ich glaube, heute hat es ein Päckchen im Briefkasten. Können wir doch mal schauen. Ja, ein Päckchen für dich.
Mila! Das ist aber nicht Mila. Die schmeckt nicht nach mir.
Ja, weisst du, sie war vielleicht bei jemand anderem daheim und hat jetzt einen anderen Geschmack.
Und Mila hat nur 3 Schnurrbarthaare, nicht 4.
Bist du sicher? Okay. Ja, vielleicht ist es ihre Zwillingsschwester und die will unbedingt zu dir.
Die Mala?
Ja. Uff.
Geht es jetzt? Geht es gar nicht? Das Mikrofon funktioniert gerade nicht, aber das ist nicht so schlimm. Manchmal verliert man den Ton. Und dann, ja, genau, muss man ein bisschen weiterreden. Versteht mich alle genug? Gut, also. Ganz herzlich willkommen zu dem Update zum Thema Verlust. Es gibt ein Lied. Und dort heisst es, dort wo du mal warst, ist jetzt ein Loch. Und das war's. so wie in dem Lied-Zitat. Manchmal hinterlässt ein Verlust ein Loch. Und zwar genau in der Form und Beschaffenheit von der Person oder der Sache, die man verloren hat. Aber gleichzeitig ist es ja auch so, dass das Loch mit der Zeit vielleicht kleiner wird oder sich verändert. Sonst wäre es so, dass wir als ganz löchrige Menschen durchs Leben gehen. Und ganz so ist es doch nicht. Manchmal machen wir auch die Erfahrung, dass nach einem Verlust wieder etwas in das Loch hineinkommt. Oder dass es mit anderen Sachen gefüllt wird. Das braucht Zeit. Und, was ich auch schön finde, ist, dass die Kirche heute nicht leer geblieben ist. In der Kirche, da hat es auch einen Raum. Wir sind alle da und wir können den Raum füllen mit unserem Lob. In das Lob steigen wir jetzt ein, wir sind in das Lied, das wir am Anfang schon gesehen, gehört haben, miteinander. Und dann gab es noch zwei Lieder hinein drin. Die, die mögen und wenn, die dürfen gerne aufstehen.
Thank you.
Die erste Lesung ist aus dem 1. Samuel 9, Vers 1 bis 6 und nachher noch 15 bis 20 an. Damals lebte ein Mann im Stamm Benjamin, der hieß Kisch. Er war der Sohn von Abiel, dem Sohn von Zeror, dem Sohne von Bechorat, dem Sohn von Afiach. Er war ein Benjaminiter, wohlhabend und einflussreich. Der Mann hatte einen Sohn namens Saul. Der war jung und schön. Unter den Israeliten gab es keinen, der schöner gewesen wäre als er. Und einen Kopf war er größer als alle anderen im Volk. Eines Tages waren dem Kisch, dem Vater Sauls, die Eselinnen weggelaufen. Da sagte Kisch zu seinem Sohn Saul: Nimm dir einen von den jungen Männern. Geh mit ihm los und such die Eselinnen. Die beiden zogen durch das Gebirge Ephraim und durchstreiften die Landschaft Schalisha. Doch sie fanden nichts. Sie zogen durch das Land Schalim. Wieder nichts. Dann durchwanderten sie die Landschaft Jemini. Doch sie fanden nichts. Als sie in die Gegend von Zuf kamen, sagte Saul zu dem jungen Mann, der ihn begleitete: Auf, lass uns umkehren. Sonst macht sich mein Vater noch Sorgen um uns, statt um die Eselinnen. Doch der entgegnete ihm: Schau, dort in der Stadt gibt es einen Mann Gottes. Der Mann ist bedeutend. Alles, was er sagt, trifft ganz gewiss ein. Lass uns doch dahin gehen. Vielleicht kann er uns den Weg sagen, auf dem wir weitersuchen sollen. Der Herr hatte Samuel einen Tag zuvor angekündigt: Morgen um diese Zeit schicke ich einen Mann zu dir, der aus dem Land Benjamin kommt. Den sollst du zum königlichen Hirten salben über mein Volk Israel. Er wird mein Volk aus der Gewalt der Philister retten. Denn ich habe die Not meines Volkes gesehen und ihr Hilferuf hat mich erreicht. Als nun Samuel Saul sah, sagte der Herr zu ihm: Das ist der Mann, von dem ich dir gesagt habe, der soll über mein Volk herrschen. Im Stadttor ging Saul auf Samuel zu und fragte: Sag mir doch bitte, wo das Haus des Seers ist. Samuel antwortete Saul: Ich selbst bin der Seher. Geh du schon voraus, hinauf zum Kultplatz. Denn dort sollst du heute mit mir essen. Morgen früh darfst du weiterziehen. Ich werde dir alle Fragen beantworten, die du auf dem Herzen hast. Und was die Eselinnen betrifft, die seit 3 Tagen weg sind, um sie brauchst du dir keine Sorgen zu machen, denn sie wurden gefunden.
Die zweite Lesung steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 15, Verse 3 bis 10. Da erzählte ihnen Jesus dieses Gleichnis. Was meint ihr? Einer von euch hat 100 Schafe und verliert eines davon. Wird er dann nicht die 99 Schafe in der Wüste zurücklassen? Wird er nicht das verlorene Schaf suchen, bis er es findet? Wenn er es gefunden hat, freut er sich sehr. Er nimmt es auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Dann ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen: Freut euch mit mir. Ich habe das Schaf wiedergefunden, das ich verloren hatte. Das sage ich euch. Genauso freut sich Gott im Himmel über einen Sünder, der sein Leben ändert. Er freut sich mehr als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, ihr Leben zu ändern. Oder wie ist es, wenn eine Frau 10 Silbermünzen hat und eine davon verliert? Wird sie da nicht eine Öllampe anzünden, das Haus fegen und in allen Ecken suchen, so lange, bis sie das Geldstück findet? Und wenn sie es gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt: Freut euch mit mir. Ich habe die Silbermünze wiedergefunden, die ich verloren hatte. Das sage ich euch. Genauso freuen sich die Engel Gottes über einen Sünder, der sein Leben ändert. Wir singen miteinander unser neues Fokuslied Schönheit statt Traurigkeit.
Das ist der letzte Gottesdienst zu dem Thema im dunklen Tal. Und wir haben uns schon in der Vorbereitungsgruppe überlegt, was sind so dunkle Momente. Verlust ist durchaus so ein dunkler Moment. In meinen Überlegungen habe ich nicht gross unterschieden, ist jetzt ein Verlust wirklich geschehen oder ist ein befürchteter Verlust. Beides kann so ein dunkles Tal sein, wo man wie nicht daraus raus sieht. Die Angst, einen geliebten Menschen zu verlieren, ist vielleicht sogar fast noch schlimmer als tatsächlich, wenn dort das Ereignis eintritt. Beides kann ein dunkles Tal sein. Darum denke ich, ist auch die Unterscheidung, mindestens im Moment, für mich nicht so wichtig, auch wenn es natürlich zwei ganz unterschiedliche Sachen sind. Ja, was kann man verlieren? Oder was befürchten wir, dass man es verlieren könnte? Als ich das so für mich überlegt habe, habe ich gedacht, eigentlich gibt es, glaube ich, fast keinen Lebensbereich oder irgendetwas, wo es nicht auch die Möglichkeit gibt, dass man etwas verlieren könnte. Wobei, es ist ja wieder von Mensch zu Mensch, ist das wieder ganz unterschiedlich. Die einen würden sich freuen, wenn sie etwas könnten verlieren, und für die anderen wäre das vielleicht ganz schlimm, wenn es so wäre. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es unter euch Menschen gibt, die sagen, verlieren? Das kenne ich nicht. Verlustängst? Kenne ich nicht. Man kann viele Sachen verlieren. Im Materiellen. Das Denken habe ich fast zuallererst an das Materielle gedacht. Geld kann man verlieren. Die Börsen oder so. Vermögen kann man verlieren. Das Einkommen kann man verlieren. Die Arbeitsstelle kann man verlieren. Man kann aber etwas ganz Persönliches verlieren. Es fängt manchmal mit dem Haarausfall an. Oder die Haarfarbe. Beweglichkeit, das merke ich jetzt so langsam, so ganz so, wie dran, wie bin ich nicht mehr beweglich. Wir können das Ansehen verlieren, unser Gedächtnis. In unseren Beziehungen verlieren wir vielleicht Freunde. Vielleicht geht der Partnerschaft zu Ende. Wir können aber auch durch den Tod Menschen verlieren. Und dann gibt es auch Situationen, wo Menschen den Eindruck haben, ich habe Gott verloren. Ich bin dort fast sicher, dass dieser Eindruck immer nur bei uns selber ist. Wir können nicht aus Gottes Hand rauskommen. Aber der Eindruck habe, ich habe Gott verloren, vielleicht gerade durch das, wie ich gehandelt habe, wie ich mein Leben lebe, kann dieser Eindruck durchaus entstehen. Die Möglichkeit vom Verlust oder von Verlustängst sind ganz breit. Und jetzt möchte ich euch einladen, dass ihr, du müsstest jetzt dann auf das andere schalten, ist einfach das gleiche Bild wie hier, dass ihr Handy vornehmt und bei zwei Umfragen auf einem Mentimeter mich einloggen. Einfach für die, die gehen, und für die anderen ist es halt dann, es gibt so ein kleines Bild davon, was Leute dann den Eindruck haben, was man könnte verlieren, das wird dann dargestellt. So in einem Update-Gottesdienst darf man das wirklich auch mal so aufnehmen. Könnt mich einloggen. Wenn du jetzt die nächste auf das drauf gehst. Jetzt. Also 6 sind schon drauf. 10, 11. Wir lösen noch gerade, bis es bei allen geklappt hat. Also man kann entweder den QR-Code kann man scannen oder dann direkt auf menti.com gehen und dann muss man halt dann die Zahl dort eingeben. Jetzt probieren wir es mal mit der ersten Frage. Jetzt könntest du, das müsstest du jetzt glaub machen, Christoph. Jawohl. Was befürchte ich, dass ich es verlieren könnte? Oder was habe ich schon verloren? Ich glaube, drei Antworten könnt ihr eingeben und dann könnt ihr es am Schluss auf Senden schicken und dann kommen die Stichworte da vorne. Jetzt bin ich selber gerade mal gespannt, was alles kommt. Die Wörter werden grösser, wenn es von mehreren das Gleiche kommt. Man darf also auch auf Ukrainisch schreiben. Ich sehe so ein bisschen was mit dir, sind so ein bisschen die Grossen, die oft genannt werden. Gesundheit scheint etwas sehr Wichtiges zu sein. Familie, Partner. Gehen wir mal zu der nächsten Frage. Welche Auswirkungen hat es, wenn man einen Verlust, vielleicht von dem, was er vorher geschrieben hat oder an den gedacht hat, was für Auswirkungen hat so einen Verlust auf mich selber? Das ist ja meistens dann noch das, was man eigentlich gar nicht so gerne hätte. Schweres Herz. Einsamkeit, Trauer, Frust, eine Leere. Ich glaube, das Loch ist jetzt da, das ihr gebracht habt. Wut, Depression, Ratlosigkeit. Schlaflosigkeit haben wir auch schon gehört von der Zoe. Viel zusätzliche Arbeit. Alkohol. Ich kann jetzt selber noch
schauen.
Scheint, dass die meisten Antworten gekommen sind. Verlust und Verlustängste gehören zu unserem Leben. Das wünscht sich zwar niemand, dass man so Verlust muss verleiden oder dass man die Folgen von so Verlust dann müsste haben. Aber es gibt ganz viele Sachen, die ihr sicher auch aus eigener Erfahrung dann auch kennt. Verlust gehören zu unserem Leben. Du kannst schon weiterschalten, Christoph. Ja. Ich gebe dir noch eins zu. Als Banker habe ich so zuerst an unsere Beratungsgespräche gedacht, die wir alle noch so auf der Bank hatten, wenn Kunden gekommen sind und ihr Geld wollten anlegen. Dann war es immer sehr wichtig, dass wir diesen Kunden auch können sagen, ja, das Verlustrisiko ist minimst. Ich hatte einen Chef, der sehr Wert darauf gelegt hat, dass wir nie sagen, es gibt kein Verlustrisiko. Also auch dort, wo wir probiert haben, sehr viel Vertrauen aufzubauen, dem Kunden gegenüber, haben wir immer müssen sagen, es ist minimst. Also es kommt fast nicht. Es hat auch nicht ganz gestimmt, aber es ist minim, ist es gewesen. Das ist ja auch logisch. Für das Leben können wir nicht sagen, es ist minimst, dass wir Verlust müssen erhalten. Ich kann euch nicht jetzt eine grosse Lebensberatungssache jetzt mitgeben, wie wir mit Verlust können umgehen können. Ich habe entdeckt, es gibt so viele Homepages oder Bücher darüber, die uns helfen, mit Verlust umzugehen. Die einen werden hilfreich sein und die anderen überhaupt nicht. Das kommt auch sehr auf den Typ drauf an. Aber so im Nachdenken sind mir mindestens mal drei Sachen so eingefallen, wo ich gedacht habe, mindestens die möchte ich so ein bisschen in diesem Bereich auch noch mitgeben. Ich glaube, Verlust und Verlustängste geschehen immer auch in einem Zusammenhang oder in einem Umfeld davon, dass uns auch viel geschenkt ist. Das fährt schon mal damit an, unser Leben wird uns einmal geschenkt. Aber wir haben das Leben immer wieder unter den Anführungszeichen vom «Wir werden es auch einmal verlieren». Wenn wir an Verlust denken, wenn wir an Verlustängste haben, wird es immer auch wieder wichtig sein, zu entdecken, was ist uns denn noch geschenkt. Das Zweite, man hat nicht zwangsläufig etwas falsch gemacht, wenn man einen Verlust erleidet. Das Normale im Mensch ist immer, wenn er so etwas Bedrohliches, Schlimmes passiert, dass man sehr schnell fragt, wer ist die Schuld? Ich glaube, es lohnt sich nicht, bei Verlust immer wieder zu fragen, wer ist die Schuld? Man ändert am Verlust oder an der Verlustängst sowieso nichts, wenn man auch die Schuldfrage beantworten kann. Und ich glaube, sie hilft uns nicht weiter und kann höchstens noch mehr Leid verursachen. Vor allem auch, wenn man zum Beispiel den sich selber als schuldig oder so bezeichnet. Und das Dritte, Verlust und Verlustängste machen uns immer auch wieder darauf aufmerksam, was wertvoll für uns ist. Wertloses betrauern wir nicht, wenn wir es verlieren. Nur das, was für uns einen Wert hat, das ist schwierig. Meine Frage für den Gottesdienst war eher, was für Beispiele finden wir in der Bibel, wo Verlust drinnen vorkommt und was sagt die Bibel dazu? Ich habe mich auf drei Beispiele aus der Bibel ein fokussiert. Man könnte sicher noch das eine oder das andere mit dazu nehmen. Die könntet ihr euch dann sonst beim Mittagessen erzählen. Das Erste, wo ich darauf hinweisen möchte, ist die Geschichte vom Saul. Wir haben sie schon gehört von der Carmen, die sie uns vorgelesen hat. Die Geschichte hat mich schon als Kind immer fasziniert. Der Saul geht aus und sucht seine Eselinnen. Und ich mag mich noch so gut an meine Kinderbibel erinnern, wo drinnen als Überschrift gestanden ist, Saul sucht seine Eselinnen und findet ein Königreich. Und das finde ich noch ein faszinierender Gedanke, der nicht nur an dieser Stelle in der Bibel vorkommt. Wer einen Verlust erleidet, hat immer auch die Chance, dass er etwas Neues, vielleicht sogar Grösseres, kann finden. Muss ja nicht immer gerade ein Königreich sein, wie der Saul. Aber ich finde es einen interessanten Gedanken, dass Verlust durchaus auch etwas Positives könnte haben. Dass wir etwas Neues entdecken. Im Römerbrief finden wir einen ähnlichen Gedanken, wo der Paulus sich Gedanken macht zum Verhältnis Juden und Christen. Und er sagt dort im 12. Kapitel, oder schreibt dort, dass der Verlust bei den Juden von ihrem alleinigen Zugang zum Heil, zum Wohl für die ganze Menschheit geworden ist. Der Verlust, den die Juden hatten, ihr seid nicht mehr die Einzigen, die diesen Zugang zu Gott haben, ist zu etwas Positivem geworden, nämlich zum Heil für alle Menschen. Auch im Grunde genommen für die Juden. Der Paulus muss sich dann im weiteren Verlauf dort noch ziemlich dagegen wehren, dass man das jetzt nicht falsch versteht und dass sich Christen nicht über die Juden stellen. Die Geschichte von der Judenverfolgung zeigt, dass dieser Teil nicht immer so ist gut beachtet worden. Ich finde so nicht ganz so einen einfachen Vergleich. Da gefällt mir das mit den Eselinnen, die verloren sind gegangen und dem Königreich eigentlich besser. Ein zweiter Teil, wo Verlorenes oder Verlust drinnen vorkommt, das haben wir in diesen beiden ganz bekannten Gleichnissen aus Lukas 15. Für mich ist das 15. Kapitel im Lukas-Evangelium schon eines der ganz zentralen Kapitel, die wir in der Bibel haben. Es gehört dort auch die viel längere Geschichte, die habe ich gedacht, die kennen das sonst genug gut. Die gehört auch dort dazu, die Geschichte der beiden verlorenen Söhne. Aber ihr merkt, das 15. Kapitel, dort geht es immer darum, dass etwas verloren geht. Und dann wird hier eigentlich drinnen beschrieben, wie handelt Gott. Vielleicht kann man das ganz deutlich machen an dem ersten Gleichnis vom verlorenen Schaf. Im traditionellen Verständnis geht man immer davon aus, ja, das ist es so, man sucht das verlorene Schaf. Liebe, in der Realität ist das überhaupt nicht der Fall. Es gibt kein Hirt, der 99 Schafe in der Wüste zurücklassen würde, um ein verlorenes Schaf zu suchen. Die Wüste ist der Ort der Gefahr, ist der Ort des Bösen, ist dort, wo die anderen Schafe wahrscheinlich schnell von Leuen und so gerissen würden. Kein Hirt lässt 99 Schafe in der Wüste zurück. Wenn hier erzählt wird, Gott sucht das Verlorene, dann ist das ein besonderes Hinweis darauf, dass Gott ganz anders handelt. Wir merken es noch besser, denn in dem Gleichnis von den verlorenen Söhnen, wo viel stärker mit unserem Leben zu tun hat. Wer die Geschichte das erste Mal hört, ist empört über das Verhalten von Gott, wo der jüngere Sohn, der alles durchgebrasst hat, einfach so wieder annimmt, als wäre nichts geschehen. Wir merken das am älteren Sohn. Es ist also etwas ganz Besonderes, wenn hier gesagt wird, Gott sucht das Verlorene. Ich würde sogar sagen, Gott hat eine Affinität zum Verlorenen. Die Verlorenen sind ihm ganz besonders wichtig. Und darum sucht er sie, bis sie gefunden sind. Und wenn er sie gefunden hat, dann macht er ein riesen Fest und freut sich darüber. Und er fragt auch nicht, warum bist du verloren gegangen, sondern du bist wieder da. Und der dritte Sache, die mir aufgefallen ist, wie erleben wir den Verlust? Das ist im Grunde genommen auch, dass Gott selber den Verlust vom Leben in Kauf genommen hat, um seine Hingabe an die Menschen deutlich zu machen. Johannes 3,16 bringt das in der kürzesten Form auf den Punkt. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hingab. Jeder, der an ihn glaubt, soll nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Der Verlust vom Leben wird als Hingabe aus Liebe zu allen Menschen verstanden. Für uns Menschen, wo wir normalerweise alles daran hersetzen, dass wir keinen Verlust erleiden, ist das eigentlich sehr schwer nachvollziehbar. Oder wir suchen dann, gibt es einen anderen Gewinn daraus? Aber das können wir im Kreuzesgeschehen von Gott nicht so sagen, ja, dafür hat er ja die ganze Welt gerettet. Nein, das Verständnis in der Bibel zum Kreuzestod ist Offenbarung von dieser Liebe, die Gott zu allen Menschen hat. Kein Mensch ist jetzt gezwungen, die Liebe positiv aufzunehmen. Wir können die Lebenshingabe nicht als Preis anschauen, den Gott gezahlt hat, sondern nur als Offenbarung von seiner Liebe und Hingabe, die er für die Menschen hat. Und weil die Liebe so gross ist, nimmt Gott auch für sich selber den Verlust vom Leben und Sterben am Kreuz auf sich. Im Verlust liegt ein neuer Gewinn verborgen. Gott sucht und liebt die Verlorenen. Und Verlust bei Gott ist Verlust auf das Leben als Hingabe aus Liebe. Denkt, jetzt verlieren wir oder haben den Verlust von einem Musikstück nach der Predigt, dass ihr könnt vielleicht den Gewinn daraus ziehen und diesen Gedanken nochmal nachgehen. Aber wie wird das denn abschließen?
Wir bitten. Gott, wir sind da als Menschen, die schon ganz viele Sachen verloren haben. Du weißt das. Du kennst unseren Schmerz und unsere Trauer und unsere Wut. Du weißt, dass es Sachen gibt, die man nicht einfach ersetzen kann. Auch du nicht. Sachen, die sich anfühlen wie grosse Löcher in unserem Leben. Ich bitte dich, Gott, bist du mit uns traurig? Bist du mit uns wütig? Schenk uns, dass wir es zulassen können, dass wir dem Schmerz Raum geben können. Und vor allem schenk uns Menschen, die uns verstehen, die mit uns trauern, die mit uns aushalten, die sagen, ja, da fehlt etwas. Und ich bitte dich, lass uns in unserem Schmerz auch wahrnehmen, dass es Raum gibt in unserem Leben. Vielleicht gerade dort, wo Sachen wegfallen. Dass Neues kann entstehen kann, wo das Alte auch würdiget. Und Gott, ich bitte dich für all die Menschen, die es daheim verlieren und die Familie und ihre Zukunft, weil es weggeschwemmt wird oder verbombt oder weil sie es mit zurücklassen. Wir sehen so viele Menschen, die ganz viel verlieren, die vor dem Nichts stehen. Und das tut auch uns weh. Und Gott, du sagst, dass es eine Fülle gibt an Leben. Eine Zeit, wo alle Verlust aufgehoben wird. Alle Schuld beglichen. Und an dem lass uns festhalten. Auf das Hinschaffen, auf das Hoffen. Dass es eine Zukunft gibt, wo wir dürfen uns freuen, wo all der Schmerz und die Trauer nicht vergessen ist, aber ein neues Gewand bekommt und bei dir aufgehoben ist. Und all unsere Bitten, all unseren Schmerz und auch all unsere Hoffnung legen wir in das Gebet, wo Christ innen auf der ganzen Welt verbindet. Unser Vater im Himmel,
geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern
singen noch mal ein Lied miteinander. Wir kommen zu den Mitteilungen. Die Anlässe der nächsten Woche. Am Mittwoch, am 11:15 Uhr, ist Mittagstisch. Man kann sich noch anmelden bis heute Abend. Am Mittwoch am 7. ist Männerrunde, am Donnerstag am 2. ist Stamm und am Freitag wie immer am 9:30 ist Gemeindegebet. Und am Samstag ist Jungschi. Der nächste Gottesdienst ist in einer Woche mit dem Peter Steiger. Es gibt auch einen Livestream und die ganzen Kinderangebote. Und wie immer jede Woche am Freitag das ökumenische Friedensgebet in der Stadtkirche am 5:30 Uhr. Der Markus ist jetzt eine Woche weg, vom 4. bis zum 10. November. Eben, er wird vertreten nächsten Sonntag von Peter Steiger. Und dann noch, nochmal eine Erinnerung an den Besuch in der Kirchenverbrennungsanlage. Der ist am 14. November von 10 bis 12. Das ist ganz spannend, das empfehle ich sehr, dort mitzugehen. Das ist im Rahmen von der Arbeitsgruppe zum Thema Schöpfung. Die haben sich überlegt, dass man mal dort hingehen können. Und weiterhin gibt es immer noch das Blatt zu der Datenschutzerklärung, das ich euch bitte, zum noch ausfüllen, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Dann habe ich noch eine persönliche Ankündigung. Ich bin jetzt seit 5 Jahren angestellt als Jugendarbeiter. Das ist sehr eine schöne Zeit gewesen bis jetzt. Ich habe das sehr genossen. Und es wird auch noch ein 6. Jahr dazukommen und da freue ich mich sehr drauf. Aber nach 6 Jahren ist es dann fertig. Also ich werde nächstes Jahr, Anfang September wahrscheinlich, meine Anstellung hier beenden. Das hat einfach den Grund, dass ich denke, ich würde gerne noch mal etwas Neues suchen. Genau. Ich weiss aber noch nicht was. Ich habe es aber extra jetzt schon gesagt, beziehungsweise sage das jetzt schon, damit sich die Gemeinde gut auf das vorbereiten kann. Genau. Und es ist auch noch viel zu früh, um sich jetzt zu verabschieden oder zum traurig sein, weil es geht noch ganze 10 Monate. Und vorerst sind wir mal noch im Update und wir essen nachher noch ein feines Essen miteinander. Und ich freue mich sehr auf die Zeit, die ich noch da verbringen darf. Und ich schaue sehr dankbar zurück auf die Zeit, die ich schon da verbracht habe. Danke vielmals für die Wertschätzung, für die Wärme, die ich immer wieder da spüre. Ja, also ich bin Mitglied da, genau, das verändert sich nicht so schnell. Genau, meine Zeit als Jugendarbeiter in der EMK Winterthur geht in 10 Minuten zu Ende. Meine Zeit als Mitglied nicht, ja. Susi, du willst auch noch etwas sagen, weil wir haben Gemeindeleitungssitzung gehabt.
Danke vielmals. Das war natürlich auch schon ein bisschen das Thema in der Gemeindeleitungssitzung, wo wir vom AWI das gehört haben. Und wir haben gedacht, das ist einfach wunderbar, die Zeit mit dir. Das sind so gute Jahre für uns alle. Und danke auch, dass du uns das jetzt schon sagst, weil das ermöglicht uns auch als Gemeinde, dann darüber nachzudenken, wie soll das weitergehen? Wie wir etwas Neues suchen? In welcher Form ist das? Gibt es Übergangszeiten? Was auch immer. Da sind wir noch nicht ganz so weit, aber das tun wir dann Anfangsjahr angehen und ihr werdet hören, wie das weitergeht. Immer in der Gemeindeleitungssitzung tun wir kurz Rückschau halten und fürschauen. Und wir haben gedacht, eben der Gottesdienst mit der Sarah Staub, der zeitgeistliche Gottesdienst, das war etwas Wunderbares gewesen. Und wir haben da auch eine junge Frau kennengelernt, die sich für die Kirche engagiert. Und wir haben gefunden, das erfüllt uns einmal mehr einfach mit Dankbarkeit, dass wir so Menschen in der Kirche haben und dass wir als Gemeinde jetzt auch dürfen Anteil nehmen und etwas erfahren, wie man eben umgehen kann mit gar nicht einfachen Situationen im Leben. Wir sind am Planen vom nächsten Jahr. Ganz viele Termine sind geplant, das Gemeindewochenende, das es dann gibt. Gerade ansteht, tut jetzt dann die Konferenz für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ist die Konferenz, wo eigentlich alle, die ein Amt haben, zusammenkommen, ein grösseres Amt, und wo man eben einerseits die Jahresplanung macht, aber auch ein bisschen ein Fokusthema hat. Und unser Thema dieses Jahr wird sein, miteinander und übereinander reden. Das ist ein Thema aus der Prävention, das wir ein bisschen angehen wollen. Ihr wisst, in vielen Kirchen hat es viel Missbrauch gegeben und schon seit Jahren ist man sensibilisiert auf das und auch unsere Kirchen ist das ganz wichtig, dass man immer wieder alle, die arbeiten und die mit Menschen zusammenarbeiten, die mit Jugendlichen zusammenarbeiten, über das nachdenken. Gibt es Orte, wo man vorsichtig sein muss, dass die Würde von Menschen immer gewahrt wird. das Miteinander und übereinander reden, da suchen wir auch, ja, überlegen wir, wo in unserer Gemeinde gibt es Situationen, wo man teilt, wo man einander sagt, du, da ist etwas schwierig oder so, aber auch immer in der Gefahr, dass man eben nicht über jemanden redet, wo es dann gar keine gute Folgen hat. Die Einladungen werden dann verschickt für die, die das betreffen. Und ihr werdet wieder informiert. Dann wünschen wir euch natürlich dann ganz schöne Ferien. Das ist schon... Ihr habt keine Ferien. Was habe ich gelesen vorher? Pfarrversammlung. Oh, excuse. Wünsche ich dir eine gute Pfarrversammlung und dir auch. Und all das, was betrifft. Und dir eine gute Zeit. Excuse, ganz schlecht gelesen. Ja. Ich weiß nicht, ob von eurer Seite noch etwas ist. Und sonst gebe ich das Mikrofon dir wieder.
Ich möchte mich ganz herzlich bedanken beim Ehepaar Bach für die Musik und beim Markus für die Predigt, für den Carmen und den Zoe für das Helfen vorbereiten und für den Sketch und auch bei der Technik, die heute am Anfang ein bisschen sehr Zusatzarbeit hat müssen machen. Danke vielmals, dass ihr euch da so eingesetzt habt und natürlich der Familie Bertschinger, die heute fürs Essen gesorgt hat, wo ihr nachher alle herzlich dazu eingeladen seid gegen einen Unkostenbeitrag von 5 Franken. Jetzt bitte ich euch, um für den Segen und für das letzte Lied aufzustehen. Geht in der Kraft, die euch gegeben ist. Einfach, leichtfüßig, zart. Haltet Ausschau nach der Liebe. Gottes Geist geleite euch. Amen.